Hier ist Aufgekreuzt, der Podcast von katholisch.de mit Geschichten und Hintergründen aus Kirche und Religion. Ich bin Christoph Brüwer. Hallo. Wenn ich so an den Arbeitsalltag eines Papstes denke, dann kommen mir da als erstes die feierlichen Gottesdienste, die Mittagsgebete oder auch die vielen Audienzen mit zahlreichen Menschen in den Sinn. Aber ein Papst sitzt auch am Schreibtisch. Dabei verfasst er nicht nur Predigten und Ansprachen, sondern auch ganz unterschiedliche Arten von päpstlichen Schreiben. Das kann eine Enzyklika sein. Ardenti Cura, mit brennender Sorge äußerte sich zum Beispiel Papst Pius XI. Zum Nationalsozialismus. Mit dem Motto Proprio vos estis lux mundi regelt Papst Franziskus 2019 den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche. Enzyklika, Motto Proprio, apostolische Schreiben sind eine ganz eigene Wissenschaft. Welche es dabei gibt und warum es die überhaupt gibt, wollen wir uns in dieser Folge einmal genauer anschauen. Päpstliche Schreiben. Unser Thema jetzt.
Als es Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, zum ersten Mal gefiel, unsere Demut auf den höchsten Stuhl des seligen Petrus zu setzen und uns, ohne dass wir irgendwelche Verdienste vorweisen konnten, die stellvertretende Macht unseres Herrn Jesus Christus für die Leitung seiner ganzen Kirche anzuvertrauen, schien diese göttliche Stimme in unseren Ohren zu widerhallen. So beginnt die Enzyklika Ubi Primum, die Papst Benedikt XIV. Kurz nach seinem Amtsantritt 1740 veröffentlichte. Mit ihr begann die moderne Tradition der päpstlichen Enzykliken.
Über die päpstlichen Schreiben spreche ich jetzt mit Georg Bier. Er ist emeritierter Professor für Kirchenrecht. Herr Bier, welches ist denn sozusagen die Königin unter den päpstlichen Schreiben?
Das ist aber eine schwierige Frage gleich zu Anfang. Die Königin unter den Papstschreiben. Vom Gewicht her wahrscheinlich die apostolische Konstitution, die ist allgemein im Ranking am höchsten angesiedelt. Apostolische Konstitution, das sind Texte mit einer äußerst hervorgehobenen rechtlichen Bedeutung. Also zum Beispiel werden Errichtungen von Diözesen, von Teilkirchen, von Kirchenprovinzen und so weiter, die Errichtungsdokumente werden immer in Form einer apostolischen Konstitution publiziert. Und von dieser Sorte apostolischer Konstitution gibt es auch eine Fülle. Können Sie sich vorstellen, dass in der Weltkirche immer mal wieder irgendwo eine Diözese, eine Teilkirche und so weiter errichtet wird. Dementsprechend viele apostolische Konstitutionen eines solchen Inhalts gibt es. Und daneben gibt es dann auch apostolische Konstitutionen, mit denen der Papst oder die Päpste besonders wichtige Gesetzestexte erlassen. Das geschieht entsprechend selten, weil ja diese Gesetzestexte, so wichtige Gesetzestexte auch eine gewisse Exklusivität haben. Also zum Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit der letzten Jahrzehnte, die Promulgation des kirchlichen Gesetzbuches ist mit einer apostolischen Konstitution erfolgt. Außerdem auch die Promulgation des Gesetzbuchs für die Ostkirchen 1990 oder die Regelung über die Vakanz des apostolischen Stuhls Universi Dominici Gregis. Das ist in unter anderem die Papstwahlordnung drin geregelt 1996. Das ist in Form einer apostolischen Konstitution promulgiert worden. Das sind die Beispiele für apostolische Konstitutionen, mit denen besonders wichtige Gesetzestexte erlassen werden. Wobei mir klar ist, besonders wichtig, das ist dann auch eine Einschätzungsfrage. Im Grunde signalisiert ein Papst dadurch, dass er dieses Format wählt, apostolische Konstitution, dass er diesen Gesetzestext halt für besonders herausragend ansieht.
Also zum Beispiel wurden ja auch die Ergebnisse oder die zentralen Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils ja auch als Konstitutionen erlassen. Das bedeutet, da sieht man schon, wie hoch das quasi dann gerankt ist innerhalb der katholischen Kirche.
Wobei die Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils sind ja keine päpstlichen Konstitutionen, sondern sind Konzilskonstitutionen, also das, weil sie nach päpstlichen Konstitutionen gefragt haben. Aber grundsätzlich sieht man genau daran auch die Wertigkeit und auch die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils sind ja nicht allesamt als Konstitutionen erlassen, sondern zum Teil auch als Dekret.
Viel bekannter ist jetzt die Form der Enzyklika. Wann greift denn der Papst dazu?
Also erstmal, Enzyklika heißt Rundschreiben, das heißt noch gar nichts, ne? Aber in der kirchlichen Form ist eine Enzyklika traditionell ein Lehrschreiben, also ein päpstliches Schreiben mit lehrmäßigem Inhalt, mit Erläuterungen zur Lehre der Kirche, neuer Lehrvorlage oder auch mit der Vertiefung oder Einforderung oder so weiter der kirchlichen Lehre. Das ist eine Enzyklika. Und davon haben Päpste in der Vergangenheit immer wieder Gebrauch gemacht. In der jüngeren Vergangenheit eher seltener, früher schon häufiger. Warum das genauso ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es heute mehr Formen gibt, wie man die Lehre der Kirche verbreitet. In einer Zeit, wo medial sehr viel möglich ist und man sich vielleicht nicht immer dieser klassischen Form bedienen muss, während man eingangs des 20. Jahrhunderts ja auch nicht viel andere Möglichkeiten hatten, als über solche Schreiben mit den Gläubigen, mit allen Gläubigen auf einmal in Kontakt zu treten. Und dann geschah das eben in Form von Enzykliken. Ja, und die sind jetzt eben ein bisschen seltener geworden. Dafür gibt es auch von Seiten des Vatikans, der ja jetzt auch eine eigene Webseite hat, ganz andere Möglichkeiten, auch Botschaften zu vermitteln. Und das ist ja auch in der jüngeren Vergangenheit passiert. Dann schreibt plötzlich der Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre mit Billigung des Papstes da irgendetwas zum Segen für gleichgeschlechtliche Paare und so weiter und so fort. Also die Beispiele sind zahlreich.
Kirchenrechtlich ist ja so eine Enzyklika dann weniger verbindlich als beispielsweise die Apostolische Konstitution. Woran liegt es denn, dass diese Schreiben, also die Enzykliken gerade in letzter Zeit trotzdem, so würde ich sagen, viel mehr allgemein auch Beachtung finden und aufgegriffen und ja rezipiert werden?
Also zunächst einmal nochmal zu Ihrer Frage zurück. Ich würde nicht sagen, dass Enzykliken weniger verbindlich sind als apostolische Konstitutionen. Sie sind aber nach Inhalt und Form zu unterscheiden. In apostolischen Konstitutionen geht es um Rechtsverbindliches. In Enzykliken geht es um verbindliche Lehre der Kirche. Also die Verbindlichkeit würde ich durchaus gleichermaßen sehen. Aber die Materie ist eine andere. In der apostolischen Konstitution, die einen rechtlichen Text promulgiert, steht halt dieser rechtliche Text im Vordergrund und da gibt es dann Normen, an die man sich zu halten hat und bei deren Nichtbeachtung bestimmte Konsequenzen folgen und so weiter und so fort. Ein Lehrschreiben entfaltet die Lehre der Kirche in einem bestimmten Punkt und ist deswegen nicht weniger verbindlich als eine rechtliche Vorgabe, aber in anderer Weise verbindlich. Wenn ich mich an eine Lehre zu halten habe, dann bindet mich das in anderer Weise, als wenn ich da an eine Vorschrift gebunden bin, nach der ich in bestimmten Fällen dies und das zu tun habe. Also das zunächst einmal. So, und jetzt Ihre Frage wieder, die habe ich jetzt natürlich vergessen.
Warum werden diese Schreiben denn oft wenigstens so in der Allgemeinheit unter den Gläubigen, aber auch, sage ich mal, in der medialen Öffentlichkeit mehr rezipiert und finden mehr Beachtung als beispielsweise apostolische Konstitutionen?
Naja, eben deshalb, weil es um die Lehre der Kirche geht, die Gläubigen in aller Welt natürlich stärker interessiert oder die stärker wahrgenommen wird, also lehrmäßige Inhalte als jetzt rechtliche Fragestellung, dass der kirchliche Gesetzgeber ein Gesetzbuch erlässt. Ja, das nimmt man zur Kenntnis, aber wo kommt man damit als einfacher Gläubiger mit in Berührung? Dann denkt man, das geht mich eher nichts an und ja, dann nimmt man das halt einfach so zur Kenntnis. Lehrschreiben, in dem der Papst zu irgendwelchen lehrmäßigen Fragen Stellung nimmt, kann die Gläubigen in ganz anderer Weise betreffen und wird von denen dann auch in ganz anderer Weise zur Kenntnis genommen. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, worum es in einer solchen Enzyklika geht. Historisch ist zum Beispiel die Enzyklika Humanae Vitae, der Papst Paul VI. Über die Frage der Empfängnisverhütung gelehrt hat. Ein gutes Beispiel dafür, das war eine Frage, die Gläubigen damals umgetrieben hat und insbesondere auch die Antwort, die der Papst dann gegeben hat, hat die Gläubigen sehr umgetrieben. Das ist dann viel relevanter für das Leben des einzelnen Katholiken und der einzelnen Katholikin als jetzt irgendeine Strafrechtsreform, wo die meisten sagen, ja gut, da habe ich ja auch, komme ja gar nicht mit in Berührung.
Eine weitere Textgattung, die oft verwendet wird, zumindest in letzter Zeit von Päpsten, ist das Motu Proprio. Das bedeutet ja übersetzt so viel wie aus eigenem Antrieb. Was hat es denn damit auf sich?
Also das Motu Proprio ist eine Spezialform der Gattung apostolisches Schreiben, die es ganz oft gibt. Apostolische Schreiben, das sind erstmal in der Wertigkeit, wenn man das überhaupt so sagen darf, sind es weniger herausragende Dokumente als jetzt apostolische Konstitutionen, in denen zunächst einmal dann entsprechend nicht ganz so hochrangig angesiedelte Themen, Fragen, Aspekte behandelt werden zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Ich habe mal jetzt rausgesucht, was Franziskus so gemacht hat, ein apostolisches Schreiben zum 350. Geburtstag der Kirche von Quebec, Kanada, ein Schreiben zum 400. Todestag des heiligen Franz von Sales, ein Schreiben über die liturgische Bildung des Volkes Gottes. Das sind alles Beispiele aus den 2020er Jahren. Sie sehen, das ist eine Fülle von ganz unterschiedlichen Themen. Und auch in diesen Schreiben werden, ich bin fast geneigt zu sagen, natürlich, auch lehrhafte Dinge dann verbreitet vom Papst. Also der schreibt ja nicht über den 400. Todestag von Franz von Sales, um da einfach nur dran zu erinnern, sondern er entfaltet dann auch nochmal dessen Bedeutung für die Kirche, dessen Bedeutung für die kirchliche Lehre und so weiter und so fort. Das sind apostolische Schreiben ganz allgemein. Und die von Ihnen in Ihrer Frage angesprochenen apostolischen Schreiben motu proprio, also aus eigenem Antrieb, das sind dann in der Regel wieder apostolische Schreiben mit einer spezifischen rechtlichen Verbindlichkeit, wo dann in aller Regel kirchliches Recht erlassen wird, korrigiert wird, geändert wird. Und zwar auf einer Ebene unterhalb jener Texte, die als apostolische Konstitution promulgiert werden, wobei dieses unterhalb jetzt auch wieder eine Frage der Einschätzung ist. Also der Papst signalisiert, indem er hier ein motu proprio macht und nicht eine apostolische Konstitution, dass das natürlich eine verbindliche Sache ist, aber in der Gewichtung für das Gemeinwohl der Kirche und so weiter vielleicht nicht ganz so hoch anzusiedeln. Und dann gibt es noch apostolische Schreiben, die als nachsynodale apostolische Schreiben publiziert werden. Das sind dann eben, wie der Name schon sagt, Schreiben des Papstes, in denen er im Anschluss an eine Bischofssynode aus seiner Sicht die Ergebnisse zusammenfasst, seine Entscheidungen mitteilt und das weitere Vorgehen bezüglich der Materie, über die Bischofssynode da beraten hat, also über dieses weitere Vorgehen, macht er dann Regelungen, bestimmt und legt fest, was da zu tun ist. Ein prägnantes Beispiel waren die Doppelsynode von 2014 und 15, wo der Papst dann anschließend mit dem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia nicht ganz unerheblich in die bisherige Lehre der Kirche eingegriffen hat, sie weiterentwickelt hat, wie dann der offizielle Sprachgebrauch war und eben auch hinsichtlich der Möglichkeit für wiederverheiratete Geschiedene, die Kommunion zu empfangen, ja doch einiges verändert hat. Da ist er über das hinausgegangen, was die Bischöfe auf der Synode so beraten haben. Ein anderes Beispiel ist die Sondersynode des Amazoniengebiets 2019, wo der Papst nicht dem Votum der Bischöfe gefolgt ist, viri probati, also verheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Also das ist ganz unterschiedlich, wie die Päpste das dann gewichten. Jetzt zuletzt hat der Papst darauf verzichtet, ein nachsynodales Schreiben zu erlassen, weil er sagt, es ist eigentlich alles schon gesagt. Ist auch nicht so ganz klar, ob das nun, wie das dann zu deuten ist. Aber also ja, das ist noch eine weitere Kategorie von sehr spezifischen apostolischen Schreiben. Aber eigentlich sind das ja alles apostolische Schreiben, nur dass die Konstitutionen eben höher hängen und wir jetzt hier bei den apostolischen Schreiben, die dann auch so heißen, sehen, dass da auch wieder unterschiedliche Ziele mit erreicht werden sollen.
In diesen mittleren Regionen, sage ich mal, der Hierarchie der Schreiben, gibt es ja beispielsweise auch noch die apostolische Exhortation. Was hat es damit dann auf sich?
Das weiß ich auch nicht, Herr Brüger. In der jüngeren Vergangenheit oder auch wenn man ein bisschen zurückguckt, gibt es sowas nicht. Also das, was der Papst da jetzt gemacht hat, Leo der 14. mit die Lexiti, das ist aus meiner Sicht ein Lehrschreiben. Und von daher hätte es auch als Enzyklika publiziert werden können. Warum genau Papst Leo das nicht gemacht hat und warum er stattdessen den Begriff Exhortatio gewählt hat, ich weiß es nicht. Also wenn Sie jetzt sagen, mittlere Verbindlichkeit, ich habe sowas auch in den Kommentaren dann gelesen, ja, soll das dann bedeuten, dass das weniger verbindlich ist? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Papst da etwas schreibt, wo er sagt, na ja, dann guckt halt mal, ob er das wichtig findet oder nicht. So ist das bestimmt nicht gemeint. Was mir wahrscheinlicher erscheint, aber es ist selbstverständlich auch nur eine Spekulation, dass er mit diesem Schreiben eine andere Akzentsetzung verfolgt oder dass er mit der Begrifflichkeit Exhortation eine andere Akzentsetzung illustrieren will. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es ihm mit dieser Exhortation vielleicht weniger darum geht, jetzt die kirchliche Lehre einzuschärfen, was ja vielleicht bei manchen Enzykliken dem ersten Eindruck nach der Fall sein könnte, dass es darum geht, die Lehre zu klären und zu sagen, also das ist jetzt auch das, woran ihr euch zu halten habt. Und dass es ihm hier vielleicht also weniger um Einschärfung geht, als um ja so eine Art Ermutigung im Sinne einer wertschätzenden Vermittlung, wo er sagt, also das hier ist jetzt dran und da müsst ihr mal gucken. Also exhortare, ich habe das nochmal nachgeguckt im kirchenlateinischen Wörterbuch, das heißt so viel wie ermutigen, anfeuern, anspornen, auch ermahnen, aber eben mit diesem Aspekt, also Ermutigung zu, anfeuern zu und so weiter und so fort. Und möglicherweise, aber da lese ich genauso aus dem Kaffeesatz wie alle anderen auch, möglicherweise ist das die Idee, dieses Schreiben nicht als Enzyklika, sondern als Exhortatio zu publizieren. Also, dass es weniger wichtig sein soll, das kann ich nun wirklich nicht glauben.
Welche anderen Arten von päpstlichen Schreiben gibt es denn noch, jenseits von denen, über die wir jetzt gesprochen haben? Also wir haben vorhin schon Dekrete angesprochen. Es gibt beispielsweise noch Briefe. Ja, ich meine, ich erinnere da an den Brief von Papst Franziskus an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland oder die Bullen. Was ist das?
Wenn wir nach Bullen und Briefen und Breven fragen, dann geht es mehr um eine Form. Während wir jetzt über eine Kategorisierung anhand von Inhalten gesprochen haben, geht es bei dieser anderen Kategorisierung um Form. Also Bulle ist dann das Feierlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Hat es in der Vergangenheit auch nur ganz selten gegeben. Also Franziskus ist der Spitzenreiter mit zwei Bullen, nämlich einer Verkündigungsbulle zum Jahr der Barmherzigkeit und einer Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr 2025 aus dem Vorjahr 2024. Benedikt hat überhaupt keine Bullen erlassen. Johannes Paul II. Eine zum Heiligen Jahr 2000. Also Sie sehen schon, das ist so eine ganz hervorgehobene Form, auch wieder um zu markieren, hier geht es um einen ganz wichtigen Anlass. Ja, Briefe, das ist dann, oder Breve, das ist eigentlich die weniger hochrangige Form, also die apostolischen Schreiben, über die wir gesprochen haben, das sind im Grunde alles Breven. Und dann gibt es Briefe, die sich davon noch ein bisschen dadurch unterscheiden, dass sie meistens an bestimmte Personen gerichtet sind. Sie haben ja gerade selber das Beispiel genannt, Franziskus an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland und so weiter. Da geht es um bestimmte Gruppen und bestimmte Fragestellungen und wo der Papst dann entscheidet, hier mache ich jetzt kein Lehrschreiben, weil das vielleicht gesamtkirchlich nicht so relevant ist, was ich da zu sagen habe. Aber im Blick auf die bestimmte Situation in dem und dem Land schreibe ich da jetzt eben auch etwas und dann ist das eben ein Brief.
Sagt Georg Bier. Sie wollten schon immer etwas über diesen Theologen, jene kirchliche Bewegung oder auch ein ganz anderes Thema aus Kirche und Religion erfahren? Dann schreiben Sie uns. Schicken Sie uns Ihre Themen und Fragen. Vielleicht machen wir dazu ja bald den nächsten Podcast. Am besten einfach per Mail an aufgekreuzt@katholisch.de. Zurück zum Thema apostolische Schreiben. Die gibt es zu ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten.
Päpste haben mit ihren Schreiben ganz verschiedene Schwerpunkte gesetzt. In Rerum Novarum legte Papst Leo XIII. 1891 den Grundstein der modernen katholischen Soziallehre. Papst Johannes der 23. plädierte in Pacem in Terris 1963 für den Weltfrieden. Paul der 6. 1968 in Humanae Vitae gegen künstliche Verhütungsmittel und Papst Franziskus in Laudato Si für den Umweltschutz.
Über die päpstlichen Schreiben spreche ich weiterhin mit Kirchenrechtler Georg Bier. Herr Bier, im ersten Teil haben wir jetzt über die unterschiedlichen Arten und Gattungen päpstlicher Schreiben gesprochen. Woran entscheidet sich denn dann, wann ein Papst welche Kategorie wählt?
Das Problem ist, dass diese ganze Kategorisierung so ein bisschen unscharf ist, ne? Und es hängt doch sehr stark vom jeweiligen Papst ab, in welches Format er das dann fasst. Ob er das Konstitution, naja gut, bei Konstitution ist er eigentlich ziemlich festgelegt, aber ob er das dann apostolisches Schreiben oder apostolisches Schreiben aus eigenem Antrieb oder was nennt, ob er die Form einer Bulle wählt. Also es gibt bestimmten Usus, wie man das macht, und die Päpste richten sich in der Regel danach. Aber warum er jetzt im Einzelfall das so und nicht anders gemacht hat, warum er ein Motu Proprio erlässt statt einer apostolischen Konstitution, warum er einen Brief nur an bestimmte Bischöfe schreibt statt an die Weltkirche, das ist dann Entscheidung des Papstes und lässt sich am Inhalt nicht immer unbedingt nachvollziehen. Genau wie mit der Diskussion, die wir eben geführt haben, über Exhortation oder Enzyklika. Das ist eine Entscheidung des Papstes. Man kann dann anfangen zu spekulieren, warum er die trifft, aber wirklich gewiss ist da nichts.
Kann der Papst also ganz frei wählen, welche Form er für ein Thema oder für eine Anordnung für richtig hält?
Ja, grundsätzlich kann er das. Ja, das sieht man ja an Leo dem 14., der jetzt mit der Exhortation ein Format benannt hat, was, soweit ich das jetzt in einem relativ oberflächlichen Überblick über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte gesehen habe, selten vorgekommen ist. Also es gibt eigentlich, ich habe kein Beispiel dafür gefunden. Und natürlich kann man immer sagen, ja, Ermunterung, Ermahnung, Exhortationen, das gibt's im kirchlichen Sprachgebrauch, aber jetzt in dieser besonderen Form war das eigentlich unüblich.
Warum gibt es denn überhaupt so eine große Vielfalt an päpstlichen Schreiben und auch an Formen von päpstlichen Schreiben? Die Päpste könnten ja auch sagen, alles, was wir zu sagen haben, ist irgendwie wichtig. Deswegen gibt es halt nur die Form des päpstlichen Schreibens und das bleibt dann und variiert quasi in Thema und Länge.
Ja, das ist eine gute Frage. Der Apostolische Stuhl ist ja letztlich ein Hof, eine Kurie. Und da gibt es bestimmte höfische Gepflogenheiten, die sich über die Jahrhunderte erhalten haben. Und da gibt es dann eben Wichtiges und ganz Wichtiges und noch Wichtigeres. Und das muss dann auch irgendwie von der äußeren Form her unterschieden sein. Und so hat sich das im Laufe der Geschichte etabliert. Ja, nicht nur in päpstlichen Höfen, sondern überhaupt dann in diesem mittelalterlichen Höfewesen. Und das sind einfach noch Spuren oder Reste dieser höfischen Organisation, die sich hier in der Formtypik kirchlicher Erlasse ein Stück weit noch wiederfindet. Natürlich könnte man das so machen, wie Sie sagen, aber es hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man dadurch, dass man irgendwo drüber schreibt, apostolische Konstitution, schon vom Format her signalisieren kann. Hier wird es nun aber wirklich ganz besonders wichtig. Und das ist vielleicht dann auch für die Gläubigen, wenn sie sich dafür interessieren, ein Indiz dafür, hier gibt es etwas, das es jetzt doch nochmal genauer zu studieren gilt als anderes.
Das bedeutet aber, dass im Prinzip nicht nur die Form darüber entscheidet, wie verbindlich, sage ich mal, das Ganze ist, sondern im Prinzip auch der Inhalt, der dann in dem jeweiligen Text steht.
Selbstverständlich. Also das ist jetzt wieder das Spezialgebiet des Kirchenrechtlers. Da kann ich Ihnen aus der Vergangenheit zahlreiche, oder nicht zahlreiche, aber doch einige Belege dafür bieten, wie in vergleichsweise unscheinbaren Publikationsformen Dinge von großem Gewicht gesagt werden. Das geht bis hin zu Ansprachen des Heiligen Vaters bei bestimmten Gelegenheiten. Zum Beispiel aus dem Jahr 2000 gibt es eine Ansprache an die römische Rota, das ist das oberste Berufungsgericht der katholischen Kirche, wo der Papst eben mal am Rande klärt, dass die Unauflöslichkeit der Ehe zwischen Getauften, die vollzogen wurde, absolut ist und dass da selbst der Papst nichts dran ändern kann. Das ist jetzt keine so sensationelle Neuheit gewesen, aber dass er erklärt, dass dies eine Lehre ist, die von den Bischöfen mitgetragen wird und die deshalb als unfehlbar zu gelten hat, das war dann nun schon etwas, was zumindest in Kirchenrechtlerkreisen beachtet worden ist, weil es bis dahin so noch nicht gesagt worden war. Da kann man jetzt sagen, das hat für den einfachen Gläubigen nicht so viel Bedeutung, aber es wurde damit eine theologische Debatte mit einem päpstlichen Machtwort beendet. Also Es kommt immer auf den Inhalt an und dieser Inhalt wird normalerweise, würde man erwarten, dass der dann entsprechend auch deklariert ist durch das Format einer Erklärung. Aber gefordert ist das nicht. Wenn der Papst eben das im Rahmen einer solchen Ansprache macht, dann ist es deswegen nicht weniger verbindlich. Da kann man nicht sagen, ja, das hat er ja da nur ein paar Leuten gesagt. Da waren irgendwie 40 oder 50 Leute dabei und alle anderen haben das ja nicht gehört oder so. Es wird ja dann auch medial weiterverbreitet. Es wird auf der Homepage des Apostolischen Stuhls veröffentlicht. Also man kann davon Kenntnis erhalten. Es findet vielleicht erstmal nicht so viel Beachtung, weil niemand auf die Idee kommt, die Ansprachen des Papstes aus dem Jahr 2000 alle durchzugucken, was er da vielleicht im Einzelnen sagt. Von daher ist das dann eher ein ungewöhnlicher Ort, aber möglich ist das.
Diese Schreiben heißen ja alle päpstliche Schreiben oder apostolische Schreiben, diese Form. Muss der Papst die alle selbst verfassen oder ist es im Prinzip ausreichend, wenn er sie in seinem Namen sozusagen unterzeichnet?
Ja, ausreichend ist das schon, klar. Also indem er seinen Namen drunter setzt, macht er sich das zu eigen und veröffentlicht es als sein Dokument. Ich gehe mal davon aus und denke auch, dass ich dem Papst da nicht Unrecht tue, dass natürlich solche Schreiben in Zusammenarbeit mit einzelnen Fachgelehrten auch entwickelt werden, dass der Papst sich da ebenso wie andere Politiker zum Beispiel auch der Hilfe von Experten bedient, denen er den Text vielleicht vorlegt, den er zunächst geschrieben hat und wo die dann das nochmal gegenlesen und vielleicht sagen, da könnte man das verändern. Vielleicht lässt er sich auch einen Entwurf machen, den er überarbeitet. Ich gehe davon aus, dass es hier alles gibt, was es im sonstigen Leben auch gibt. Also von einer sehr authentischen Urheberschaft des Papstes selbst angefangen, wo dann vielleicht nur noch einzelne Korrekturen angeregt werden von anderen, bis hin zu Texten, die der Papst sich entwerfen lässt und die er dann vielleicht einfach nur noch überarbeitet. Ich gehe mal davon aus, je näher das Thema einem Papst am Herzen liegt, desto intensiver wird er sich auch selbst mit der Abfassung des Textes befassen. Aber bei der Vielzahl von Texten, die da publiziert werden, gehe ich nicht davon aus, dass dann nun alles höchstpersönlich selber sich ausgedacht hat. Also speziell, wenn es um apostolische Schreiben motu proprio geht, in denen irgendwie eine Norm geändert wird oder so, da wird er sich sicher der Unterstützung der dafür zuständigen Dikasteriums bedient haben. Alles andere würde mich sehr überraschen.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Papst Leo der 13. hat beispielsweise rund 90 Enzykliken geschrieben. Papst Pius der 12. immerhin noch so über 40. Und seitdem waren die Päpste damit wesentlich sparsamer. Gibt es noch so andere Entwicklungen, die Sie beobachten? Trends, sage ich mal, Moden bei päpstlichen Schreiben und auch bei den Formen, die dafür verwendet werden?
Da fällt mir jetzt spontan nur ein, dass der Erlass von Gesetzen zugenommen hat. Der CEC von 1917 ist nur in wenigen Punkten über all die Jahre verändert worden. Der CEC von 1983 ist schon häufiger durch Päpste verändert worden und insbesondere Franziskus hat hier immer mal wieder eine einzelne Norm korrigiert, den Text einer Norm verändert und so weiter und so fort. Also diese Art von Eingriffen beobachte ich als Kirchenrechtler häufiger. Für das Gesamtgebiet päpstlicher Verlautbarungen überblicke ich das zu wenig, um da so etwas wie Trends ausmachen zu können. Aber in rechtlicher Hinsicht wird man sicher feststellen dürfen, dass die Päpste in ihrer Gesetzgebung aktiver geworden sind. Also während Johannes Paul II. Da noch relativ wenig gemacht hat, und Benedikt auch nur ein bisschen mehr, hat insbesondere Franziskus da ganz viel gemacht. Nicht nur auch an Korrekturen im CEC, sondern er hat auch viele, viele neue Gesetze erlassen. Er hat ja auch sich lange mit der Kurienreform beschäftigt. Im Umfeld dieser Reform ist auch schon viel passiert. Also das wäre so ein, ja, ich weiß nicht, ob das schon ein Trend ist oder ob das einfach aus der Notwendigkeit entstanden ist, dass man auch gesehen hat, hier muss sich was verändern, weil unsere Zeit halt auch schnelllebiger ist und weil wir in bestimmten Dingen einfach auch der Entwicklung hinterherkommen müssen.
Blicken wir vielleicht zum Abschluss nochmal sozusagen in die Glaskugel. Sie haben schon gesagt, mit der apostolischen Exhortation hat beispielsweise Papst Leo der 14. eine Form aufgegriffen, die mindestens unüblich, wenn nicht quasi so von ihm entwickelt wurde. Sehen Sie denn da weitere Veränderungen am Horizont, vielleicht auch neue Formen von Papstschreiben, die sich da entwickeln könnten?
Nein, konkret sehe ich das nicht. Aber mit der Exhortation hat uns Papst Leo ja schon ein Stück weit auch überrascht. Wenn Sie mich das also vor einem Jahr gefragt hätten, dann hätte ich ihm gesagt, ja, wahrscheinlich wird er dann irgendwie jetzt mal eine Enzyklika schreiben oder so. Vielleicht ist die Exhortation ja auch so eine Art Enzyklika, die halt nur anders heißt. Was in der Zukunft noch kommen wird, also ja, die Glaskugel, in die Sie da mit mir blicken wollen, die habe ich halt leider nicht. Also grundsätzlich ist vieles denkbar. Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch die Formate deshalb ändern, weil eine andere Form der Kommunikation ja immer deutlicher wird, dass also heute alles, das macht ja auch mittlerweile der Apostolische Stuhl schon, dass alles zunächst einmal im Internet verbreitet wird. Der Apostolische Stuhl verbreitet viele seiner Texte zunächst einmal über die Vatikan-Homepage und dann wird der Text erst nachträglich irgendwo abgedruckt und so. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Früher waren die Acta Apostolicae Sedis das offizielle Verlautbarungsorgan. Mittlerweile wird in Gesetzestexten oft schon geschrieben, also tritt in Kraft mit der Veröffentlichung im Osservatore Romano, weil die Acta Apostolicae Sedis da auch zeitlich so weit verschoben sind, dass sie jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr später erscheinen als das Datum, was da aufgedruckt ist. Und von daher verändert sich, das erleben wir ja alle selbst, Kommunikation. Und in der Vergangenheit hat der Apostolische Stuhl gezeigt, dass er mit diesen Veränderungen durchaus versucht, Schritt zu halten. Ob das immer im Einzelnen gelungen ist, das kann man jetzt fragen. Aber es hat sich schon etwas geändert. Und was sich da noch ändern könnte, das fällt mir schwer, jetzt im Vorgriff schon zu sagen. Also ich bin da jetzt auch nicht so kreativ, was meine Fantasie angeht, um mir das vorzustellen. Aber ich kann mir schon denken, dass da einiges sich verändern kann. Also einfach Stichwort auch KI. Und also ich glaube jetzt nicht, dass ein Papst eine Enzyklika mit KI schreibt. Aber also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Einflüsse am Apostolischen Stuhl nun völlig vorbeigehen und vorbeilaufen sollten. Was das dann im Detail bedeuten kann, keine Ahnung. Das ist, also Glaskugel fällt mir schwer.
Sagt Georg Bier. Was meinen Sie? Braucht es diese Vielfalt an päpstlichen Schreiben oder fehlt Ihnen vielleicht sogar noch eine bestimmte Gattung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und gern auch Fragen, Anregungen, Themen, Vorschläge und Kritik an aufgekreuzt@katholisch.de. Übrigens, alle Folgen unseres Podcasts gibt's auf Spotify, YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge unseres Podcasts hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Gabriele Höfling. Dann geht es um das Thema Mission. Das war's bisher aber erstmal von Aufgekreuzt. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Christoph Brüwer.